Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Seminar Reconnect wird wieder stattfinden vom 6. bis 8. Dezember 2024 im wunderschönen Wildlandhaus bei Hannover. Ein Wochenende werden wir gemeinsam verbringen, moderne Tools des Biohackings kennenlernen, aber auch uralte Werkzeuge. Längst vergangenes Wissen, das wir wieder in unsere moderne Welt einbauen können, mit dem Ziel eines gesünderen und nachhaltigeren Umgangs mit uns selbst, unserer Mitwelt und mehr Fokus, Klarheit und Resilienz im anstrengenden Arbeitsalltag. Alle Infos zu diesem Seminar findest du im Link in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Und jetzt geht's los.
Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen bei der Heldenstunde. Ich freue mich mega, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Alexander Metzler und ich habe heute einen Held in der Heldenstunde, den ihr, wenn ihr StammhörerInnen seid, bereits gehört habt. Er ist Autor, er ist Speaker, er ist Trainer, er ist Philosoph, er ist Podcaster. Herzlich willkommen again in der Heldenstunde, Leander Greitemann.
That's where it all started. Da haben wir uns vor 3 Jahren quasi kennengelernt.
Ja, es ist unglaublich.
Nee, vier Jahren. 3 Jahre ja, Podcast, unser Podcast, 4 Jahre hier.
Ja. Genau, für die dich jetzt bisher noch nicht gekannt haben und sozusagen nur im Heldenstunden-Kosmos unterwegs sind, wir beide. Also stell dich doch kurz vor, du bist nämlich ein sehr berühmter und bekannter Podcaster. Was hat es denn mit diesem Podcast auf sich?
Sag mal. Ja, ich habe diesen super erfolgreichen Podcast Gleichmutproben mit dem absoluten Podcast-Veteran und Superheld Alexander Metzler. Und da sprechen wir über die wichtigen Themen des Lebens, über die wirklich wichtigen. Und das hier ist so halb wichtig, deswegen sprechen wir hier darüber.
Ja, und wie die Zeit vergeht, ne? Wir haben uns damals über die Heldenstunde kennengelernt, haben damals auch das Buch Unfuck Your Mind besprochen. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Und das war sozusagen so der Grundstein für ganz viel Zusammenarbeit, ganz viel Freundschaft, ganz viele Dinge, die wir mittlerweile auch gemeinsam beruflich erleben als Speaker, aber auch privat schöne Momente. Also das ist wirklich toll und fühlt sich auch viel mehr an als 3 Jahre, wenn ich so zurückdenke. Wobei 3 Jahre ist auch schon
vier.
Eigentlich auch eine ordentliche Zeit, aber irgendwie gefühlt ist das alles so intensiv, da passiert schon sehr viel.
Absolut.
Wir wollen heute über dein neues Buch sprechen, was jetzt auch schon einige Zeit auf dem Markt ist, was den schönen Titel, ich halte es mal in die Kamera, man sieht es dann wahrscheinlich wieder nur spiegelverkehrt, aber immerhin kann man sich die Farben schön merken. Und wie immer wunderschön gestaltet vom Hermann Schmidt Verlag in Mainz. Unfollow Your Dreams, Leander. Und ich muss sagen, ich fand das erste Buch schon klasse. Aber da habe ich natürlich, weil ich auch da mich mit dem Thema tief beschäftige, und das sind ja auch viel die Inhalte, die wir in den Gleichmutproben besprechen, unserem gemeinsamen Podcast, habe ich viel wiedergefunden von dem, was ich eben auch schon denke und auch so weiß. Hier war es jetzt so, dass mir das Buch, ist immer blöd, wenn man sagt, es hat mir noch besser gefallen, aber hier waren doch ein paar Aspekte drin, wo auch ich so für mich festgestellt habe, ja, ich bin da ganz schön geframed, auch gerade durch die intensive Beschäftigung mit der Persönlichkeitsentwicklungsbubble, in der wir ja beide irgendwie auch drinstecken und von der wir auch Teil sind. Aber du stellst da ganz, ganz viel auf den Kopf. Allein schon der Titel Unfollow Your Dreams steht ja im krassen Gegensatz zu dem, was wir von so vielen Speakerinnen, Speakern, Motivationstrainerinnen, Motivationstrainer, Seminaren, Trainings gehören. Folge deinem Traum, glaub immer an dich, arbeite hart genug, dann schaffst du es. Und du machst hier ein ganz, ganz anderes und auch neues Fass auf.
Ja, dann das war so das Thema, was mich die letzten 4 Jahre ja umgetrieben hat, angefangen mit einem Greater-Vortrag, wo ich gesagt habe, anstatt start with why, start with how, und dann auch gemerkt habe, wie viele Leute das auch erreicht und was da auch für ein Bedürfnis gibt, mal diese Seite wieder zu hören, nachdem wir jetzt über Jahrzehnte sehr stark uns über Ziele definiert haben und sehr stark über finde den Zweck deiner Existenz und dann arbeite alles da rein und dann ist dein Leben erfüllt. Und die Schattenseiten davon haben immer mehr zum Teil nur unbewusst gespürt, zum Teil schon sehr bewusst gespürt. Aber es gab noch nicht so super viel Konzepte und Modelle, um auch hoffnungsfroh daraus zu gehen. Also nicht nur zu sagen, das ist alles scheiße, Ziele sind scheiße, Träume sind scheiße, wird eh alles nicht klappen, leg dich wieder hin, es hat keinen Sinn, das Leben ist die Hölle, vergiss es, sieh einfach zu, dass du halbwegs heil da durchkommst, bis am Ende ist es dann eh vorbei und dann hast du es überstanden, sondern da auch so einen hoffnungsvollen, lebensbejahenden, frohen Blick auf eine Alternative aufzuzeigen. Hat mir eine totale Freude bereitet und bereitet mir weiterhin total Freude, ist ja im Moment auch mein Lieblingsvortragsthema, wo es denn hinpasst, weil es natürlich bei den Companies, für die ich so arbeite, die viel über Ziele gesteuert sind, dann vielleicht nicht unbedingt das Nummer 1 Thema ist, was sie bei mir anfragen. Da gibt es dann wahrscheinlich eher Themen aus dem Unfuck Your Mind Bereich. Und das ist vielleicht ja auch, also an sich, als Gesellschaft, als Kollektiv, als Team eine Art von Traum zu haben, ein Bild zu haben, ne? Auch was Martin Luther King meinte mit I have a dream, ne? Dass die Söhne von vorherigen Sklavenbesitzern und die Söhne vorheriger Sklaven gemeinsam am Tisch der Bruderschaft sitzen und speisen. So, das ist eine Vision und da kann man dann gemeinsam was für tun, dass wir den Klimawandel oder die Klimakrise, um es genau zu sagen, in den Griff bekommen, da als Gesellschaft gemeinsam was für tun. Das ist ja total sinnvoll, weil sonst geht der eine in die Richtung, die andere in die andere Richtung oder auch wenn wir zu zweit hier im Podcast sind, uns immer wieder dann gemeinsam zu überlegen, wo wollen wir denn damit hin oder auch nicht hin, weil sonst macht der eine vielleicht das und der andere geht in eine ganz andere Richtung. Da ist es total hilfreich, aber auf das Individuum bezogen und vor allem auf Lebensbereiche bezogen, die wir auch nur bedingt steuern können und darüber dann erwarten, dass da dann das Glück liegt, das ist, glaube ich, eine ganz große Falle, die ich da in verschiedenen Bereichen des Buchs versuche aufzuzeigen.
Weil du aber auch gerade sagst, das ist wahrscheinlich ein Vortrag, der von den Companies weniger gebucht wird. Ich habe mir jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen, den Vortrag. Aber im Grunde genommen, du brichst zwar da mit ganz vielen konventionellen Glaubenssätzen, die uns so eingetrichtert worden sind, aber du sagst ja, und das finde ich das Schöne, du sagst ja nicht im Umkehrschluss, leg die Hände in den Schoß und mach einfach gar nichts mehr, sondern geh aus einer neuen Klarheit in eine gewisse Richtung. Ich weiß auch, dass wir das im Podcast Gleichmut proben. Das fand ich auch total schön, als du irgendwann mal gesagt hast, ersetze doch mal das Wort Ziel durch Idee. Weil Idee macht so viel Raum auf. Also wenn man sich das mal überlegt, Ziel, da gibt es nur einen einzigen Punkt, der zu treffen ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir an diesem einen Punkt vorbeisegeln, ist halt unendlich groß, weil es ganz, ganz viele Möglichkeiten gibt, auch teilweise, auf die wir gar keinen Einfluss haben, um daran vorbeizusegeln. Aber wenn du sagst Idee, damit gibst du ja zwar eine Richtung vor, aber machst auch gleichzeitig einen Raum auf. Es kann auch so ein bisschen nach links und rechts. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen auf die Company-Welt übertrage und gerade in die Startup-Welt, wie viele Startups sind mit einer völlig anderen Idee gestartet als das Produkt, mit dem sie heute am Markt sind, einfach auch durch einen Entwicklungsprozess. Und einfach auch durch das Learning, okay, so wie wir es bisher gemacht haben, funktioniert es nicht, aber daraus ist was ganz anderes entstanden und dieser Idee folgen wir. Also auch diese Flexibilität, die da dran liegt, finde ich einen total wertvollen Gedanken, auch für Companies, um mal hier Werbung für diesen Vortrag zu machen. Oder wie siehst du das?
Ja, stimmt, das stimmt auch. Also das ist ja dann auch der Ausweg. Also ist ja nicht so, dass wir dann keine Ideen mehr haben, wo wir hingehen. Also nur dieses zum einen die Idee des Ziels, die halt so sehr, also da steckt ja schon drin, ein Ziel kann ich verfehlen oder treffen. Und es geht natürlich immer ums Treffen. So, sonst würde ich mir keine Ziele stecken. Also, wenn du dir ein Ziel steckst und dann sagst, ist eigentlich egal, ob ich es treffe oder nicht, dann kannst du es auch lassen. So, wenn du nicht fest daran glaubst, dass es darum geht und dann alles, das ist ja die Idee, dich zu motivieren, wirklich alles zu geben, weil dahinter steckt ja der Gedanke, wenn ich das treffe, dann geht es mir signifikant besser als nicht. Und hinter der Idee, dieses Wort ist halt nicht so verbraucht und ist viel offener, steckt halt eine Idee. So, das wäre doch ganz cool. So, die Richtung gehe ich mal los. Da, es wäre doch eine schöne Idee, aufs Gipfelkreuz zu gehen. Und eine Idee, kann ich auch sagen, auf dem halben Weg war eine scheiß Idee. Unterwegs stelle ich fest, da ist viel schöner und dann lasse ich es. Aber das Ziel aufzugeben, das haben wir wirklich in 30 Jahren Persönlichkeitsentwicklung in Deutschland gelernt. Aufgeben ist niemals eine Option. Immer das Ziel weiterverfolgen. Ziel nicht aus den Augen verlieren. Alles dafür geben. Und das kommt einfach mit ganz vielen Nebenwirkungen, denen man sich zumindest mal bewusst sein sollte und dann ein educated guess, wie man im Englischen sagt, eine, wie könnte man es auf Deutsch denn sagen, also einen, dann kannst du die bewusste Entscheidung treffen, aber einmal sich auch bewusst überhaupt zu machen, was sind denn so Nebenwirkungen von einem Ziel, also zum Beispiel, dass du immer, wenn du denkst, da im Ziel liegt erst das Glück, dann ist ja jeder Tag, wo du noch nicht da bist, potenziell erstmal noch nicht ganz so glücklich, weil du bist ja noch nicht ganz so da. Und das ist, du bist auch noch nicht so ganz in Ordnung. Und wenn du dann noch Ziele in all deinen Lebensbereichen hast, wie sehr motivierte PersönlichkeitsentwicklungsanhängerInnen das verfolgen, das heißt in Body Goal, Couple Goal, Business Goal, Money Goal, also du willst, also in jedem Lebensbereich kannst du dir Ziele setzen. Das heißt, in jedem Lebensbereich bist du noch nicht auf Level. Das heißt, die Einladung, krass unzufrieden mit sich selbst zu sein, ist einfach so dermaßen da. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was super viele Menschen kennen, dieses Gefühl, nicht genug zu sein und nie genug zu geben und nie erreichen zu können. Gerade, ich meine, es wird ja nicht nur dadurch, als alle Leute gemerkt haben, das Thema Ziele, weiß gar nicht, wie gut das funktioniert, dann kam ja die neue Entdeckung, du musst ja sehr große, ambitionierte Ziele, dream big, nicht nur dream, sondern dream big, nicht nur krasse Ziele, sondern die größten Ziele, die du dir vorstellen kannst, schreib was Verrücktes drauf, ich habe auch was Verrücktes drauf geschrieben und guck mal, ich habe sogar geschafft und jetzt sieh mich an, wie ich hier stehe, so, das hören wir überall. Und ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Jahrzehnte dauert, wenn es überhaupt klappt, dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, ist einfach so hoch. Und wenn du da nicht aufpasst und die ganze Zeit denkst, nein, ich habe es noch nicht erreicht, ich bin nicht genug, ich bin noch nicht schlank genug, ich bin noch nicht fit genug, ich bin noch nicht reich genug, mein Partner, meine Partnerin ist vielleicht okay, aber ist das wirklich die eine? Ist die wirklich gut genug? Habe ich nicht was Besseres verdient? Der Job ist vielleicht ganz okay, aber es könnte schon noch krasser gehen. Okay, ich bin jetzt selbstständig, kann davon leben, aber es wäre ein bisschen cooler, wenn ich 5-stellig im Monat verdienen würde. Und es hört niemals auf. So. Und das sind einfach Nebeneffekte, sowohl von Zielen als auch von Träumen, die sehr hart reinscheppern können. Und die, glaube ich, bei ganz vielen Leuten hart reinscheppern im Leben und einfach dazu führen, dass wir so ungnädig zu uns selber sind, weniger Ressourcen übrig haben, um einfach mal am Wegesrand zu stehen und in die Luft zu gucken oder einfach einen Podcast zu hören, auf den wir einfach nur Bock haben, ohne dass der einen Mehrwert liefert oder ein Buch zu lesen, was einfach ein schöner Roman ist, was nicht unbedingt wieder dein Mindset aufs nächste Level hebt oder einfach einen schönen Spieleabend mit Freunden zu verbringen, ohne dass du dabei netzwerkst und irgendwie dein Business vorantreibst und das für auf Instagram verwertest und noch ein Reel draus machst, sondern einfach aus der Freude am Tun Dinge zu tun. Wie, da ist ja gar keine Ressourcen da und auch, wenn du es vielleicht sogar noch ein bisschen allgemein lebensumfassender haben willst, auch nicht die Hände frei, um den Menschen zu helfen mit den Problemen, die sie haben, wo du wirklich was tun kannst, wo einfach deine Nachbarin Unterstützung braucht, wo ein Kumpel von dir, dem es gerade schlecht geht, deine Hilfe braucht und du hast halt keine Zeit, denen zu helfen, weil du so sehr damit beschäftigt bist, deine Träume zu verfolgen. Und das ist total schade, wenn alle Menschen so verbissen ihren Träumen hinterherrennen, selbst wenn das manchmal altruistische Dinge sind, wir aber alle nicht die Hände frei haben, um unseren Nächsten zu helfen. Auch das ist ja eigentlich total schade.
Und solche Geschichten gibt es natürlich. Es gibt diese ganzen großen Geschichten von erfolgreichen Menschen, die dann am Ende aber sagen, rückblickend hätte ich gerne viel mehr Zeit gehabt für meine Familie, viel mehr Zeit gehabt, mich um meine Kinder zu kümmern, viel mehr Zeit gehabt, da zu sein. Und dann kommt so ein Bedauern. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das in unserer Kultur auch so krass ausgeprägt ist, dass man irgendwie für seinen Job so irgendwie bereit ist, so alles zu opfern? Ist das so auch so eine kulturelle Geschichte bei uns?
Ja, woher das ganz genau jetzt im Einzelnen kommt, kann ich dir gar nicht genauso sagen. Eher, dass es so ist und dass es vor allem in den letzten Jahrzehnten halt sehr, sehr stark gefördert wurde. Und ich meine, in den USA ist es zum Teil noch krasser, aber so generell in unserer Kultur diese Idee vom American Dream und dass wir halt, also was auf jeden Fall nicht hilft, sind auch so, wir sind ja alle große Sportfans und gerade war Olympia und ich selber kriege ja auch immer mal Tränen in die Augen und Gänsehaut, wenn ich diese, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die Kugelstoßerin, eine richtig coole deutsche Socke, mit überhaupt nicht deutschen Namen, die da irgendwie überraschend, die war nicht vorgesehen für Gold, hat da die beste Leistung ihres Lebens geworfen. Und ja, das ist so eine nette Person. Ich habe mich so mit ihr gefreut. Ich habe Gänsehaut gehabt. Dachte, oh, ist das toll. Und sie bricht zusammen vor Freude, Tränen und ist einfach so froh und glücklich und stolz in dem Moment. Und wir sehen das ja. Das ist eine Form der Unterhaltung, anderen Menschen zuzugucken, wie sie die im Moment ihrer Zielerreichung absolut von Freude und Glückseligkeit überschwemmt werden.
Das pure Glück.
Das pure, reine Glück. Und du denkst, darum geht's. Guck, also selbst wenn du das noch nicht mal bewusst denkst, siehst du das ja. Und dann stehen die, werden die interviewt und dann sagen die, ich hoffe, dass ich damit andere inspirieren kann zu sehen, es ist möglich, folgt eurem Traum, das geht. Ich habe es auch geschafft. Ich habe ehrlich gesagt, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, aber jetzt hat es ja doch geklappt. Also ist ja wirklich alles möglich. Und das glauben die in dem Moment ja auch. Das
jeder
Ding
kann es schaffen, ist dann die Botschaft.
Genau, ne? Genau. Ja. Und das Ding ist halt, und in dem Moment geht's gut, aber kurz nach den Olympischen Spielen, wenn die Kameras alle wieder weg sind, kickt bei ganz, ganz vielen Menschen die Post-Olympic Depression, wo es einen extra Begriff für gibt. Das heißt, die Wochen danach verbringen ganz, ganz viele AthletInnen in einem absoluten tiefen Depressionstal, weil dieses, du musst ja erstmal wieder klarkommen, wenn du weißt, wir gucken gerade weltweit Abermillionen Menschen zu und ich bin der, die Beste in diesem und die letzten 4 Jahre der Aufopferung, des absoluten Leids, des jeden Tag um 4:30 aufstehen, um meine Trainingseinheit nachzugehen, haben sich irgendwie doch gelohnt. Was ein Riesenglück. Und dann auf einmal merkst du, okay, mein Leben ist jetzt aber doch nicht anders. Ich bin jetzt Olympiasiegerin und jetzt sind die Talkshows vorbei. Und irgendwie, wo ist denn diese tiefe Zufriedenheit? Die ist gar nicht da. Das Glück, so wie du das auch in dem Vortrag bei René Bourbonus gesagt hast, ne, das Glück, was wie so ein Strohfeuer ist, wo man mal so ein Reisig aufs Feuer wirft, ruff, das fackelt da ab, verbrennt dich in jeder Phase im positiven Sinn. Also es fühlt sich wunderschön an, aber hinterlässt dann vielleicht auch nur noch Asche, während so eine tiefe Glut der Zufriedenheit, darum geht's. Das ist das, was es im Alltag ist. Und das wirst du, das sagen zumindest die, also wirklich beinahe alle, mit denen man spricht, die krasse Erfolge eingefahren haben, diese Momente der Zielerreichung, das sind halt Strohfeuer. Die halten, wenn es gut läuft, ein paar Tage. Und vielleicht kommt auch so ein warmes Glimmen immer mal wieder, wenn du die Goldmedaille in der Hand hast und guckst sie an und denkst zurück und denkst, ja, ich hatte ja doch mal was drauf. Es kann aber auch sein, dass dann erstmal nach diesem Strohfeuer wirklich du dich richtig ausgebrannt fühlst und komplett das Gefühl hast, fucking hell, das Leben ist sinnlos, was mache ich denn jetzt? Ich werde in 4 Jahren, bin ich zu alt, da kann ich keine Goldmedaille mehr machen, was mache ich denn jetzt? Also es ist einfach keine Garantie, dass das wirklich diese Zufriedenheit, diese Glut in uns langfristig entfacht, sondern es ist eher extrem unwahrscheinlich, dass das passiert. Und das sehen wir halt nicht. Das sehen wir dann in einzelnen Dokus, aber womit wir bombardiert werden, weil uns das ja auch so berührt, sind diese krassen Glücksmomente und die fälschliche Idee, dass jeder es schaffen kann, weil die Hunderten, die sich noch nicht mal für Olympia qualifiziert haben, obwohl die sich den Arsch auf und abgearbeitet haben, aufgerissen und abgearbeitet haben, die stehen da alle nicht und sagen, du kannst es auch nicht schaffen. Und wer die eine Person, die hat ja selber schon gesagt, ich habe nicht mehr an mich geglaubt. Und durch einen Zufall fällt ihre Bestleistung genau auf den Tag der Olympischen Spiele. Und deswegen erzählt sie diese Geschichte. Wäre der Zufall anders gewesen, könnte sie diese Geschichte nicht erzählen und hätte bis zu ihrem Lebensende keine Goldmedaille und wäre eine von den hunderten Personen, die sagt, naja, das haben mir alle immer gesagt, du kannst es nicht schaffen. Und ehrlich gesagt, ja, stimmt. Also Gold habe ich tatsächlich nie geschafft.
Und das ist aber die Geschichte, die dann nicht erzählt wird.
Genau, ja. Oder die wird auch erzählt, aber das sind nicht die Momente, die so krass in Erinnerung bleiben. Das ist nicht das, womit wir bombardiert werden. Das ist mal eine leise Stimme, die wir irgendwo dann mal hören. Neben den ganzen Menschen, wie wir sehen, wie sie durchs Ziel laufen. Wir schalten doch ab, wenn der Letzte irgendwann durchs Ziel läuft bei Olympia. Und wie es dem oder der damit geht. Und das ist, glaube ich, so diese, also so diese Verkettung von ungünstigen Gedanken, glaube ich, ganz also rund um Bezug auf das Thema Unfollow Your Dreams. Also zum einen die Idee, dass wir wirklich alles schaffen können. Und das ist ich habe ja eben schon so ein paar Nebeneffekte von dieser Idee, es geht darum, Ziele zu erreichen, da ist das Glück. Und die Nebeneffekte, die aus diesem Gedanken entstehen, der ja sehr tröstlich ist, du kannst alles schaffen. Das ist schon mal ein besserer Gedanke, als du kannst nichts schaffen, würde ich sagen. Deswegen gehört Hoffnung ist ja schön, ne? Also dann auch die Kugelstoßerin, die dann sagt, ich will anderen Hoffnung machen, weil die sehen, ich konnte das schaffen, auch ich als schwarze Frau in Deutschland konnte Gold gewinnen und das so, obwohl ich in ganz ich weiß nicht genau, was ihre Geschichte ist, sie hat das nur in so einem Nebensatz gesagt. Wenn das anderen jungen schwarzen Mädchen Hoffnung macht, dass nicht alles verloren ist, dass Dinge möglich sind, ist das ja total schön, diese schön, Hoffnung. Ja. Hm. Und wenn ich das Ding aber weiterdenke und von allen Seiten immer höre, alles ist möglich, nicht nur Dinge sind möglich, sondern alles ist möglich.
Und jeder kann es schaffen.
Und jeder kann es schaffen. Da werden ja weiterhin in Deutschland ganz, ganz viele schwarze Mädchen sein, die nicht Olympiasiegerin werden oder die einen okayen Job kriegen in der Büro, als Bürofachangestellte. Und wenn du dann nicht aufpasst und dir immer wieder diese Motivationsbotschaften reinziehst, denkst du halt, du bist schuld. Weil die hat es ja auch geschafft und die hat gesagt, jede kann es schaffen, du hast es nicht geschafft, ergo, du bist ein Loser, der es nicht drauf hat. Das ist zumindest die große Gefahr der Nebenwirkung von dieser Überzeugung von, du kannst alles schaffen, von einem extrem harten Selbstbild. Weil alles, was du noch nicht geschafft hast, alles, was du noch nicht an dein Leben gezogen und manifestiert hast, ist alles deine Schuld, weil du nicht die richtigen Gedanken hast, weil du nicht hart genug gearbeitet hast, weil du nicht genug an dich geglaubt hast. Und all das ist deine Verantwortung. Du bist deines Glückes Schmied, und zwar im Außen. Und das halte ich für eine hochtoxische Überzeugung. Wenn wir das in so einer Finalität uns immer wieder ins System tun, dann kann nämlich die Hoffnung kippen und ganz schnell, wenn es dann eben nicht der Zufall dazu kommt und wir nicht Gold kriegen, dazu führen, dass wir halt denken, ja, ich bin halt einfach ein Loser, ich habe halt einfach nichts drauf, weil es wäre ja alles möglich, aber mir nicht, also bin ich einfach schlecht. Und das kann einhergehen mit Scham, das kann einhergehen mit allen möglichen Dingen. Du kannst dich ja nur schämen für einen ausgebliebenen Erfolg, wenn du denkst, du hast etwas falsch gemacht. Sonst würdest du, kannst dich immer noch ärgern, sagen, ja Mist, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass das stattfindet. Aber diese Scham, die ich von mir auch kenne, wenn Dinge mal nicht gut sind, wo ich denke, hä, wieso denn Scham eigentlich? Ich habe doch alles gegeben, was ich konnte in dem Moment. Was gibt es da zu schämen? Warum gäbe es einen Grund, sich wirklich selbst innerlich zu verprügeln? Das gibt ja nur, wenn der Gedanke kommt, du bist schuld, du hast es falsch gemacht, du hättest es besser machen müssen. Mhm.
Und du hast nicht genug, auch so ein schöner Glaubenssatz.
Genau, und das glaube ich, kann halt eine echte Nebenwirkung von dieser Überzeugung, du kannst alles schaffen sein. Und wenn das halt zusammenkommt, diese Überzeugung von, okay, du kannst alles schaffen, also setz dir hohe Ziele und wenn du hart für die arbeitest und wenn du fest dran glaubst, dann kannst du auch diese hohen Ziele schaffen. Da liegt dann das Glück, das du erreichen kannst und deswegen dream big. Setz dir das alles und da liegt dann die Erfüllung. Aber das ist schon, es ist eine doppelte Lüge. Du kannst nicht alles schaffen. Du bist auf Zufälle angewiesen. Und B, du weißt noch nicht mal, ob es dir wirklich gut geht, wenn du da ankommst. Es kann sein, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, dieser erfolgreiche Moment hat mich in meine Angststörung gebracht, hat mich depressiv werden lassen. Das heißt, es ist überhaupt gar keine Garantie, dass das Erreichen deiner Ziele dich in irgendeiner Form glücklich macht. Ne? Da ist ja dieser Dan Gilbert, den ich auch viel zitiere, cooler Harvard-Psychologie-Professor, der viel dazu geforscht hat, wie sehr wir das eben überschätzen, den Einfluss äußerer Ereignisse auf unsere Stimmung, im Guten wie im Schlechten. Wir überschätzen den positiven Einfluss von Erfolgen, von Dingen, die wir erreichen, die wir uns vornehmen, und wir überschätzen aber auch den negativen Einfluss von Dingen, die schiefgehen. Und damit, deswegen laufen wir ängstlich und getrieben durch die Gegend, versuchen unbedingt Missgeschick zu vermeiden, wollen unbedingt das Glück erreichen. Und beides ist im Endeffekt gar nicht so wichtig. Du verlierst eine Beziehung, du verlierst einen Job, du fliegst durchs Abitur. Und du denkst in der Hochrechnung, danach ist die Welt zu Ende und deswegen hast du Angst. Und wenn du da reingehst in die Prüfung, denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder wenn du einen Vortrag hast und denkst, danach, wenn ich den vergeige, dann wird mich nie jemand wieder buchen, die werden mich ausbuhen und all diese Hochrechnungen, die wir haben. Und dann vergeigst du es tatsächlich und merkst, okay, ja, in dem Moment war es schon unangenehm, aber ist mein Leben jetzt wirklich deutlich schlechter, weil ich das vergeigt habe? Haben sich nicht vielleicht sogar total tolle Dinge ergeben aus diesem Vergeigen? Und andersrum, dann wird es ein total riesiger Erfolg. Dann denkst du, oh, mein Leben wird nie wieder so sein, wie es mal war. Jetzt kommt der große Durchbruch. Und dann ein paar Tage später denkst du, ist ja doch eigentlich alles wieder wie vorher. Schön, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Schön, dieses wunderbare Feuerwerk der Gefühle gehabt zu haben. Aber ist mein Leben jetzt grundlegend anders? Für die meisten Menschen eigentlich nicht.
Was mir dadurch auch so klar geworden ist, ich habe mir hier aufgeschrieben, Zielerreichung, und dann, du hast ja das wunderbare Beispiel von Seneca, ne? Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln möchte, für den ist kein Wind der richtige. Das ist uralt, das ist tief drin im System, Aber wie du immer so schön sagst, wer weiß denn schon, wie schön dieser Hafen ist, wo du da eigentlich hin willst? Und diese Idiotie, dass wir denken, wenn wir dieses eine Ziel erreicht haben, dann geht's uns gut, das wissen wir halt nicht. Das ist so, das finde ich so, also es kehrt so alles um, was man so denkt. Und du hast ja zahlreiche Beispiele auch von extrem erfolgreichen Personen, die sozusagen alle unsere Bewunderung haben, vielleicht sogar Neid in uns auslösen, weil wir denken, wow, auf dieser Riesenveranstaltung ist er oder sie oder vor, in so einem Riesenstadion macht sie oder er Musik oder die vierte Auflage, 1 Million verkaufte Bücher oder was es auch immer sein mag. Aber wir sehen halt nie, wie es hinter den Kulissen aussieht. Hast du da mal so ein passendes Beispiel?
Ja, diverse. Also ich musste gerade an ein Beispiel denken, das habe ich gar nicht ins Buch geschrieben, ist mir später aufgefallen, deswegen hier Bonusmaterial. Mhm. Jim Carrey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber lieb ich auf jeden Fall, den verrückten Dude. Und der hat mal auch in einem Interview gesagt, ich wünschte, dass jeder Mensch auf diesem Planeten einmal alles erreicht. Finanziell, Aufmerksamkeit, all das hat, was Jim Carrey auch hat. Ne? Also wirklich maximalen Erfolg, weil dann wüssten alle endlich, dass da nicht das Glück liegt.
Ja.
Ne, also, weil dann können alle endlich entspannen. Wenn das alle wüssten, was Jim Carrey weiß und was so viele Menschen berichten, dann können wir immer noch uns in Bewegung setzen, können wir immer noch Ideen haben, im besten Falle, um diesen Planeten sauberer, schöner, friedvoller zu machen und das Leid zu reduzieren von ganz vielen Lebewesen. Aber wir müssten nicht mehr irgendeinem Ruhm hinterherrennen, irgendeinem Geld, weil wir alle wüssten, weil das ist, finde ich, das, was mich am verrücktesten macht, ist ja dieses Gefühl von Vergleich und von Minderwertigkeit, was so viele Menschen haben, die dann denken, wenn es mir so ginge, ging es mir gut. Und weil wenn ich so berühmt wäre wie Jim Carrey, ging es mir gut. Aber weil ich noch nicht so berühmt bin, geht es mir halt schlecht. Mhm. Und wenn du aber wüsstest, dass es keinen Unterschied macht, dann kannst du anfangen, an den echten Problemen zu feilen, nämlich deine Gedanken bewusster wahrzunehmen, mehr im Moment anzukommen, den Geruch von frisch gemähtem Rasen wirklich wertzuschätzen, den Vögeln im Wald zu lauschen oder zuzuschauen, den Insekten in eurem Lavendelbusch zuzugucken. Mhm. Weil du weißt, das andere bringt auch nichts. Aber da du die ganze Zeit denkst, jetzt bin ich dran. Das war jetzt der erste kleine Erfolg. Das hat sich schon mal ganz gut angefühlt. Und jetzt mehr, weil da ist das Glück. Und da ist Jim Carrey ein Beispiel. Aber ich fand auch richtig eindrücklich, weil halt ein Großteil der jetzt Jugendlichen würden ja super gerne YouTuberInnen oder InfluencerInnen werden, weil das ist ja wirklich ein Traumleben. Du machst das, wo du Bock drauf hast, produzierst Content, hinter dem du selber stehst. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich kann über mich sprechen, aber ich denke, bei dir ist es ähnlich. Ich erwische mich immer mal wieder bei so einem Gedanken von, oh, nochmal das Zehnfache auf Instagram, ne? Und dann, wenn ich einfach da nur so Reels aufnehmen müsste, da reinsprechen, davon leben oder unser Podcast wäre groß genug, dass wir davon leben können, also auch auf eine Art InfluencerIn sein, halt mit anderen Themen, wäre schon geil. Und super viele sind unglücklich, weil sie das nicht haben, arbeiten hart an ihren Profilen, überall versuchen, das groß zu machen, und es können halt einfach nicht alle schaffen. So, da brauchst du den Algorithmus, du musst vielleicht auch auf eine gewisse Art aussehen. Ob dein Thema gerade fliegt oder nicht, ist auch super relevant und was du gar nicht so genau beeinflussen kannst. Und Rezo hat mal erzählt, wie er in einem Moment, wo wirklich alles lief, er hatte schon die Zerstörung der CDU hinter sich, sie seien 11-millionenfach geklicktes Video, mit dem er in der Tagesschau war, wo er eingeladen wurde, überall hin.
Unglaublich.
Unglaublicher Erfolg. Er hat wirklich die Europawahl das letzte Mal damit beeinflusst. Die Grünen waren auf einem totalen Durchmarsch. Den hätten wir nochmal vor der letzten Europawahl gebraucht.
Lang ist es her schon wieder.
Ja, genau. So, und dann hat er die Zerstörung der Presse rausgebracht, wo er so gesagt hat, Leute, das muss geiler gehen, Presse. Jetzt nicht im Sinne von Lügenpresse, sondern hier macht man noch ein bisschen geiler. Auch richtig erfolgreiches Video, aber auch super happy damit, hat parallel dazu sein Softwareunternehmen gelauncht, Nindo, was auch gut läuft, was ein toller Start war, alles perfekt geklappt, und als alles draußen war, kamen seine Panikattacken, und zwar so, dass er nicht wusste, wohin mit sich, also er hat es in seiner Haut kaum ausgehalten, er war richtig froh, da war irgendwie eine gute Freundin bei ihm, als es passiert ist, die sind dann irgendwie raus und dann ging es halbwegs wieder, aber er musste dann über einen längeren Zeitraum auch kein YouTube machen, weil er halt richtig Panikattacken bekommen hat. Und er sagt, das hat halt mitunter auch damit zu tun, dass er halt viel zu hart gearbeitet hat, viel zu krass, auch gepusht durch diesen Erfolg, immer weitergemacht hat und hat in dem Video auch gesagt, er hat seit 10 Jahren keinen Urlaub gemacht. Der arbeitet 70 bis 80 Stunden die Woche. Mhm. Der macht eigentlich kaum einen Tag frei, weil sonntags wird gestreamt. Der liebt das zwar, aber gerade das bringt ihn halt dazu, immer mehr zu machen, immer mehr zu machen. Und er hat in dem Video sogar auch gesagt, er hat, oder irgendjemand von den Zuschauern hat auch gefragt, wäre Therapie irgendwie nicht geil? Und daraufhin er so, ja, wäre schon gut, aber ich habe keine Zeit.
Das ist ja auch so eine, das ist auch so eine Falle, wenn dieser Spruch, ne, wenn du was tust, was du liebst, dann ist es keine Arbeit. Oho. Das ist vollkommener Quatsch. Ey, natürlich ist es Arbeit. Selbst wenn ja. es dir Freude macht, ist es Zeit und Energie, die du da reinsteckst. Und je mehr ja. Freude es macht, desto mehr Zeit und Energie steckst du vielleicht noch da rein.
Ja.
Was gleichzeitig ja, und da sind wir wieder beim Thema Gesundheit und Bewusstsein, bedeuten kann, dass du andere wesentliche Bestandteile deines Lebens völlig vernachlässigst, a.k.a. ja. mentale und körperliche Gesundheit.
Absolut.
Und gerade streamen oder twitchen oder switchen oder weiß ich, was man da alles so machen kann, alter weiser Mann. Du sitzt den ganzen Tag, du ja. klotzt den Monitor rein, das ist kein besonders gesundes Erleben.
Ja, und du bist halt die ganze ja. Zeit hier auf, also du kannst ja nicht, du bist zwar ja. mit der Zeit wirst du entspannt, ne, und auch wir, wenn wir jetzt hier quatschen, wir sind ja auch quasi on Stage, aber ich kann das nach 2 Stunden merke ich, jetzt brauche ich eine Pause. So,
ja,
das ist schon entspannt, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn wir jetzt spazieren gehen würden, wo wir vielleicht auch einfach mal 3 Minuten nichts sagen und einfach mal rechts und links gucken und dann, weiß ich nicht, uns über belanglose Sachen, wir versuchen hier ja die ganze Zeit, so gut es geht, auf einem intellektuell hohen Niveau, die Themen von einem Buch zusammenzufassen. Das mhm. ist eine Riesenfreude. Ich mache das super gerne jetzt noch mit dir und trotzdem ist das mhm. Arbeit und trotzdem ja. kann ich das nicht 60 Stunden die Woche machen. Und was dann halt noch dazu kam, Rezo hat halt dann gesagt, als er dann halt verkündet hat, so Leute, ich brauche mal eine YouTube-Pause, ich habe Panikattacken, ich kann gerade einfach nicht mehr, das erste Mal, dass er Pause gemacht hat überhaupt, haben ganz viele seiner KollegInnen, also deutschsprachige, erfolgreiche YouTuberInnen gesagt, Dude, ich kenne das auch, ich habe auch immer mal wieder Panikattacken gehabt oder habe sie, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wenn du Fragen hast, melde dich bei mir, wenn du dich austauschen willst, ich kenne das. So, ne? Und daraufhin hat Rezo so gesagt in diesem Livestream, er hat das Gefühl, dass mehr Leute in YouTube Deutschland Panikattacken haben als nicht. Also dass mehr als die Hälfte der Leute, die in YouTube von YouTube leben, Panikattacken haben. Mhm. Und das ist jetzt keine wissenschaftliche Erhebung, aber das ist halt so ein Stimmungsbild, was er da bekommen hat. Und das musst du dir ja mal vorstellen. Also das, was alle wollen.
Ja, was ein Wahnsinn.
Da, und ich meine, und die würden immer noch sagen, ich bin total dankbar, dass ich das machen kann und das ist so schön, aber das, wenn du das, also wir sehen halt die Momente, wo die da mit Freude auf großen Conventions sind, wir sehen die Klicks, wir sehen die Views, wir sehen, dass sie davon leben können.
Den Jubel.
Aber willst du, was willst du? Und wenn wir eine Gesellschaft sind, wo wir sagen, na, ich nehme lieber den Jubel und die Panikattacken, anstatt einfach einen normalen Job, wo ich in meiner Mitte mein Ding mache, keine große Aufmerksamkeit kriege, aber einfach so eine Zufriedenheit in mir drin habe, einen Beitrag liefern kann, irgendwie eine Stütze sein kann für die Menschen im Umfeld und trotzdem sagen alle Leute, ja, dann nehme ich lieber die Panik, dann stimmt wirklich grundlegend was mit unserer Gesellschaft nicht, weil das Gefühl von Panikattacken ist einfach was anderes, als mal ein bisschen gelangweilt zu sein. Oder irgendwie das Gefühl, dir dann eben nicht die teure Markenhandtasche zu kaufen oder das krasseste Auto. Ich möchte lieber in meinem 450.000 Kilometer gefahrenen, fast 20 Jahre alten Ford Mondeo sitzen, mit einem leichten Lächeln und irgendwie da irgendeinen Rap aus den schlechten Boxen mitsingen.
Und ein verbeultes Garagentor.
Und mein verbeultes Garagentor da hochfahren lassen, als irgendwie in einem Porsche zu sitzen und Panikattacke zu haben. So, das ist einfach ganz klar.
Wobei ja die meisten diese Wahl so sich gar nicht stellen, sondern die stellen sich eher die Frage, möchte ich lieber einen durchschnittlichen Job haben oder möchte ich YouTube-Star werden?
Ja, genau.
Weil sie sehen ja meistens gar nicht diese Option der Angstattacken und des Burnouts und der Depression, die damit einhergeht. Aber es könnte sein, dass wenn du das dann in die Waagschale wirfst, dass dann trotzdem immer noch alle nach dem YouTube. Und das macht es ja einfach noch verrückter.
Ja, absolut. Und das ist übrigens auch nochmal, also um da auch den Bogen zu schließen, das ist auch das, was ganz klar Daniel Gilbert halt sagt. Also, dass wir uns, wenn wir uns vorstellen, wie wäre es denn in der Zukunft, das zu haben? Also, wenn wir überlegen, möchte ich lieber hier mein Studium machen und dann erstmal einen Job oder versuche ich jetzt unbedingt YouTube-Star zu werden? Und beides ist ja fein, so mach es einfach. Was ich vor allem kritisiere oder wo ich darauf hinmerksam bin, fühl dich nicht schlecht, wenn du es nicht wirst, weil du weißt eh nicht, wie es sein wird. Es kann ja auch sein, dass ein Rezo noch mit den Panikattacken klarkommt. Es kann auch sein, dass es bei dir dazu führt, dass du einfach gar nicht mehr klarkommst. So. Mhm. Also du kannst es ja nicht wissen. Es gibt Leute, die richten sich dann zugrunde mit Drogen und anderen Dingen, um sich da irgendwie abzulenken. Auch das gehört ja noch dazu. So, und deswegen, mein Haupttake ist eigentlich, mach doch, worauf du Lust hast, sowieso. Ne? Und wenn du Bock hast, mal zu probieren, kann ich YouTuberin werden. Ist ja auch nicht so, als würden wir deswegen nicht in unserem Podcast irgendwie gucken, wie können wir noch mehr Leute erreichen, was können wir noch anderes machen. Wir haben jetzt ein Patreon gestartet, kleine Werbung, gerne dahin gehen, da haben wir einen Member-Bereich. Wir haben ein neues Cover gemacht, weil das schöner ist, weil dann ein bisschen professioneller aussieht, weil dann die Leute vielleicht auch noch mal mehr auf uns klicken. Aber wann immer ich das Gefühl habe, ich bin aber jetzt neidisch oder mir geht's nicht gut, weil die Greta Silva, die wir da getroffen haben bei den Inspirationen am See, was hat die gesagt, 100.000 AbonnentInnen? Oder
weit über 100.000 hat sie.
Oder 300? Ich weiß nicht. Oder 100.000 AbonnentInnen oder irgendwie sowas.
Mal gucken.
In ihrem Podcast. Und wenn ich dann merke, da kommt ein Gedanke von, das wäre aber toll, sage ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob das toll wäre. Woher soll ich das wissen? Es kann sein, es ist gerade so entspannt, wie wir den Podcast machen. Auf einmal hätten wir dann das Gefühl, fuck, wir müssen liefern. Die Leute, wenn wir da mal eine irgendwie unüberlegte Sachen sagen, das ist ja auch nicht geskriptet, unser Podcast, wir reden ja drauf los, da würden wir immer mal wieder einen kleinen Shitstorm kriegen, wenn das groß genug ist. Da würden immer mal wieder Leute sagen, was haben denn da die beiden wieder erzählt und was halten die sich überhaupt für Gurus, was hat denn der überhaupt gelernt und was gibt denn denen das Recht? So können wir einfach unser Ding machen. Wir können unseren Podcast so machen, wie wir wollen. Wir haben 100% 5-Sterne-Bewertungen in unserem Podcast. Das hast du nur, wenn du klein bist. So, wenn du groß genug bist, auf keinen Fall hast du 100% 5-Sterne-Bewertungen. Oder ich weiß nicht, wie viel Prozent, aber sind auf jeden Fall 5,0 auf Spotify mit 85 Bewertungen. Wenn da ein paar Tausend sind, hätten wir sicher nicht 5,0 Sterne. So.
Wer da ein bisschen mehr erfahren will, auf gleichmutproben.de findet ihr unser gemeinsames Gleichmutproben-Podcast-Projekt. Yes.
Und das ist, würde ich sagen, halt der Hauptpunkt. Also sich nicht verrückt zu machen, nicht zu denken, wenn ich das hätte, ging es mir besser. Und vor allem kann halt dieser endlose Vergleich aufhören, weil du eh immer Birne mit Äpfeln vergleichst. Du vergleichst dich auch immer nur mit einem Mini-Ausschnitt, den du siehst. Du vergleichst dich mit dem perfekten Rezo unterbewusst, der sich auf Instagram gerade präsentiert, und übersiehst aber die Panikattacken, übersiehst den Stress, übersiehst die 70 bis 80 Stunden, die der arbeitet. HörerInnen dieses Podcasts wollen nicht 70 bis 80 Stunden sich kaputt arbeiten in der Regel. Die brauchen Zeit für Eisbaden, die brauchen Zeit für ihren zirkadianen Rhythmus ins Lot zu bringen. Und die brauchen genug Bewegung und müssen vor allem halt ein paar Stunden vorm Schlafen gehen, die Screens ausmachen. Und wenn du die Hours reinbringen willst, die 80, musst du aber bis kurz vorm Schlafen noch schnell noch ein paar Posts absetzen.
Ja, und allein deswegen wäre der Lifestyle schon nichts für mich. Aber ich finde es schön, dass du das auch so ein bisschen auf unser Leben überträgst, weil natürlich merke ich das auch, dass ich manchmal denke, ey, ich kriege ja Feedback. Und ich bekomme manchmal, ist auch eher eine Ausnahme, aber es gibt es schon mal, dass ich wirklich eine lange E-Mail von der Person bekomme, die ganz ausführlich beschreibt, durch was für Täler sie gerade durchgeht oder gerade durchgegangen ist und wie unter anderem eben auch mein Podcast, meine Tipps der Person helfen konnten. Das ist total heartwarming und dankbar für mich, sowas zu lesen. Und dann habe ich so Momente, wo ich dann so auf meine Abonnentenzahl gucke oder auf meine Followerzahlen auf Instagram und denke so, ja, das wäre schon geil, wenn du einfach noch mehr Leute erreichen würdest, wenn du diese positive Botschaft, die du selbst so wahrnimmst, die du auch selbst für wichtig hältst, um Dinge auf der Erde im Menschsein irgendwie zum Besseren zu lenken, das wäre schon nice, wenn du da mehr Personen erreichen würdest. Und gleichzeitig sehe ich dann wahnsinnig erfolgreiche InstagrammerInnen mit, richtigem Scheiß-Content, die einfach, also in meinen Augen, ist ja immer nur mein kleiner Ausschnitt, die einfach einen wahnsinnige Followerschaft haben, einen wahnsinnigen Erfolg haben, dabei noch richtig viel Scheiße verkaufen nebenher und sich so die Taschen voll machen. Und da kann ich mich nicht davon freisprechen, dass ich da manchmal in so ein kleines Jammertal gehe und auch so Neid, also ich bin ja da auf einem wirklich guten Weg und die letzten Jahre waren für mich auch, das war so die größte Herausforderung, das auch immer wieder tatsächlich zu sehen, anzuerkennen, dass es so ist, anzuerkennen, dass da auch so ein gewisses Gefühl kommt von, es wäre schon nice, wenn. Und das aber dann auch vollumfänglich zu akzeptieren. Also das und mich davon frei zu machen, mich davon einfangen zu lassen oder unterkriegen zu lassen, sondern zu sagen, ey, so wie es läuft, ist es cool. Jetzt muss ich dazu natürlich auch sagen, dass ich, und das geht bei dir ja genauso, dass wir hier aus einer sehr privilegierten Situation heraus besprechen. Ne? Du hast eine tolle Wohnung in Mainz am Fluss mit einem wahnsinnig schönen Blick. Ich habe hier mein kleines Häuschen auf dem eigenen Grundstück mit Blick ins Tal, wir haben zu essen, wir sind medizinisch versorgt, wir können uns was leisten, wenn wir möchten. Das nimmt natürlich sehr, sehr viel Druck aus dem Leben raus und gibt mir sozusagen auch diese Möglichkeit, mich daran zu üben, das so entspannt zu sehen. Aber sind diese Botschaften, die wir jetzt hier besprechen, stimmt es dann auch für Leute, die jetzt wirklich kämpfen, also Leute, die vielleicht zwei oder sogar noch einen Drittjob machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, wo die Mieten schon wieder gestiegen sind, wo das Schulgeld schon wieder mehr wird, also das Geld für Ausrüstung, für die Schule, also die sich einen Arsch aufreißen, auf Deutsch gesagt, um irgendwie über die Runden zu kommen, ist für die dieser Hinweis mit, ja, gib deine Träume mal lieber auf, passt es für die auch?
Ja, also ich glaube, das ist super gut, dass du das Thema aufbringst, weil ich ja auch viel über Privilegiertheit auch in meinem Buch spreche, weil also unter anderem das Erreichen der Träume hat ja auch viel mit Privilegiertheit zu tun, also was ja oft übersehen wird, dann sagt man einfach, ja, da hast du dich halt nicht genug angestrengt, jeder kann Millionär werden, aber 70%, ich glaube über 70% der MilliardärInnen in Deutschland haben das halt geerbt, so.
Einfach also, nichts dafür gemacht.
Nichts, also die haben dann, auch was aus ihrer Sicht, ja, und ich habe die richtigen Entscheidungen, ihr müsst halt die richtigen Entscheidungen treffen. Mhm. Ich höre gerade so einen Zerriss von Rich Dad, Poor Dad, ne, dieses super erfolgreiche Persönlichkeitsentwicklungsbuch, ich weiß nicht, ob du das kennst.
So ein absolut, der Titel sagt mir was.
Ja, ja, und da ist halt auch so, da sind halt auch wie in so vielen Finanz, ja, du musst halt einfach einen Apartmentkomplex kaufen mit Wohnungen, den musst du halt dann gut weitervermieten, du musst das Geld für dich arbeiten. Ja, Bro, das, so, wenn du super reich bist, dann kannst du das machen. Aber wie willst du jetzt
einen Apartmentkomplex kaufen, ja.
Ja, aber wie willst du dir jetzt erstmal so einen Apartmentkomplex? Also, was ist das denn für ein Tipp? Naja, und
das ist ein Wahnsinn.
Ja, das ist ein völliger Wahnsinn.
Ja, kauf doch mal einen.
Du bist ja selber schuld, das ist arme Leute-Mindset, was du hast. Ja. Wenn du da nur ein Haus kaufen für dich, das ist komplett arme Leute-Mindset. Du musst Apartmentkomplex.
Kauf dir kein Haus, kauf dir einen Vorort und lebe dort als glücklicher Warlord. Hat doch mal Deichkind gerappt.
Ach, geil. Ja,
nice. Sehr wahr. Sehr wahr.
Mhm. Und so, lass mal gucken, dass ich das zusammenkriege hier im heißen Stübchen. Ich sag, ich drehe um am Ende des Buch oder in dem Kapitel, über wo es dezidiert über Lebensträume geht, habe ich das Zitat von Walt Disney: Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Ja. Was man ja auch viel dann solchen Leuten sagt, ne? Also gerade auch in den USA vom Tellerwäscher zum Millionär. So, alles kann wahr werden, ne, wenn du an dich glaubst, wenn du den Mut hast, deinem Traum zu folgen, wirklich Schauspieler zu werden, dann geh nach New York, dann mach das Ding. Und ich habe dann halt zwischendrin gesagt, so, es kann schon sein, dass nicht alle Träume wahr werden können. Ne? Also eben all die Zufälle, hab da viele Beispiele auch im Buch, über ein bisschen was haben wir schon mal gesprochen. Es braucht halt einfach Zufall, damit du halt wirklich genau deinen Traum erreichen kannst. Und da habe ich eine Umkehrung geschrieben, die für mich so ein bisschen passt zu dem, was du auch gefragt hast. Und die ist, wenn wir den Mut haben, ohne Träume durchs Leben zu gehen, können zufällig unvorstellbar schöne Dinge geschehen, die wir uns nie hätten erträumen können. Also mein Ratschlag auch an Menschen, denen es nicht gut geht, wäre, nicht zu resignieren, sondern weiterhin die Hoffnung zu haben, auch das Vertrauen, dass echt tolle Dinge im Leben passieren können. Aber die Idee, genau das muss passieren, dann bin ich glücklich, die ist, egal was dein Ausgangspunkt ist, potenziell die Ursache für Unglück, weil du dann vom Leben erwartest, dass ein ganz spezifisches Ereignis passiert und dann arbeitest du nur darauf hin und das kannst du halt nicht kontrollieren. So, es kann nicht, du kannst nicht visualisieren, dass du genau diesen Job bekommst, dass du genau das, also das wäre mein aktueller Forschungsstand und ich glaube, da sind die Nebenwirkungen fast höher. Du kannst aber natürlich die Idee haben, für eine Richtung, also du stehst ja morgens auf und überlegst, was tue ich jetzt? Und du bist in einer Wohnung, die ist klein und du hast die Idee, vielleicht kann ich ja irgendwo ein bisschen mehr Geld verdienen. Vielleicht gibt es ja noch einen Job, vielleicht kann ich eine Weiterbildung machen. Dann gehe ich zum Arbeitsamt, frage, ey, was kann ich noch tun? Ich hänge jetzt auf dieser Putzkraftstelle fest, ich hänge jetzt auf dieser Busfahrerstelle fest. Kann ich mich irgendwie weiterentwickeln? Was gibt es denn noch, was ich tun kann? Kann ich eine Abendschule machen? Irgendwas mache ich ja mit meiner Zeit, also, und ich habe Bock darauf, ich habe jetzt mal rauszufinden, wie das ist, wenn ich noch was Neues lernen kann, why not, mache ich doch. Auch aus so einem, wollen wir doch mal sehen und dem Leben eine Chance zu geben, irgendwas mir vor die Füße zu werfen, was sich dann genau daraus ergibt oder die Idee erst, wenn ich das habe und wenn ich dann den Job habe, geht das Leben erst so richtig los, auch die kann mir potenziell immer wieder den Moment verbauen. Wenn ich natürlich nicht genug zu essen habe, wenn ich irgendwie in gewaltvollen Umständen lebe, wenn ich im Kriegsgebiet lebe, dann würde ich sagen, dann gibt es andere Themen, die erstmal wichtiger sind noch als Unfollow Your Dreams. Dann ist vielleicht erstmal, wie komme ich hier weg? Wie kriege ich genug zu essen? Dann, das ist nicht das Buch, was ich geschrieben habe. So, da gibt es andere Bücher, die da mehr sind oder da gibt es keine Bücher, sondern da gibt es Geld und irgendwie muss dieses Geld bei diesen Menschen landen oder irgendwie muss man die halt hierhin, muss man denen hier einen Raum geben, dass die hier unterkommen können, dass die aus den Kriegsgebieten hier hinkommen und dafür nicht übers Mittelmeer fahren müssen. Weswegen, wo so der ganze aktivistische Teil in mir hochkommt, wo ich sage, ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass nicht irgendwelche rechten Spinner bei uns an die Macht kommen, die das verbieten. So, das heißt, das wäre meine Art, diesen Menschen zu helfen. Ich bin dafür, dass Reichtum umverteilt wird, dass nicht die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer, sondern dass halt mehr Steuer gezahlt werden. Du hast mir heute diese Petition auch geschickt zu Tax the Rich, habe ich auch unterschrieben. Absolut dafür. Auch wenn das bedeutet, wahrscheinlich, dass ich da was unterschreibe, wo ich selber mehr Steuern zahlen muss, was ich sehr, sehr gerne mache, weil das der Beitrag ist, diesen Menschen zu helfen und nicht so sehr dieses Buch zu lesen.
Ja, wobei kurz zu diesem Tax the Rich, also die Schrauben, die da gedreht werden, die sind so weit oben, also die werden uns beide mit Sicherheit nicht treffen und ganz, ganz viele Leute, die davor Angst haben, auch nicht treffen, weil du so viel Geld haben musst, bis dich das dann überhaupt trifft und das dann erst
ab einem Mindestpunkt. Du weißt nicht, was meine großen Ziele sind, was mein Vermögen angeht, mein Lieber.
Ach so, da höre ich das Money-Mindset wieder raus. Ja, okay, da unterschätze ich dich wahrscheinlich. Da unterschätze ich,
also unter einer Milliarde gehe ich hier nicht von diesem Planeten. Spaß. Wenn man so viel Geld hat, dann sollte man echt einfach das meiste abgeben. Egal. Also
sagen ja auch übrigens viele Reiche.
Ne? Ja, genau. Viele das Reiche ist ja sagen Tax ja Me Now. Tax Me Now, ja. So. Für die Basic-Dinger. Aber trotzdem, und wir haben ja noch nicht so viel über die Lösung jetzt gesprochen. Ne? Also was denn dann? Und das können wir vielleicht dann jetzt auch schon in Bezug auch auf Menschen machen, die nicht in einer schönen Wohnung leben, die nicht wo es denen im Äußeren vielleicht noch an mehr fehlt, die aber ja, also jemand, der mein Buch liest, hat höchstwahrscheinlich ein Dach über dem Kopf, hat höchstwahrscheinlich einen Kühlschrank, hat ein Fernsehgerät, leidet nicht maßgeblich an Hunger, höchstwahrscheinlich, sondern kommt irgendwie über die Runden, hat vielleicht die Sorgen, ist nicht ganz klar, wie es weitergeht, aber so die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse sind ja eigentlich gestillt. Wir sind ja so reich wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Da gibt es immer mal Inflation und wieder Schwierigkeiten und man kann vielleicht nicht mehr so ein Haus kaufen wie früher und das ist alles ein bisschen unsicherer. Aber so was die allgemeinen Lebensumstände angeht, sind wir doch wahnsinnig beschenkt eigentlich, die allermeisten von uns. Und den Fokus immer wieder auf den jetzigen Moment zu bringen und dann nicht den Früchten meiner Handlung die Bedeutung zu geben, sondern der Handlung selbst. Das ist diese Idee aus der Bhagavad Gita, einer alten hinduistischen Schrift, die auch zentral in meinem Buch ist. Also bei allem, was ich tue, immer meinen ganzen Fokus auf die Tat zu legen und nicht auf das Ergebnis der Tat, also nicht auf die Früchte meiner Handlung. Bei allem, was ich tue, den Sinn schon im Tun zu finden, wenn es irgendwie geht. Und nicht zu sagen, es ist erst dann sinnvoll und erfolgreich und der Sinn meines Lebens ist erst dann erfüllt, wenn ich das erreiche, wenn ich meinem Ziel näher komme, wenn ich mehr erreiche, sondern das Tun an sich ist schon Sinn genug, weil ich es getan habe wollte es getan werden und damit ist es genau das Richtige, weil ich eh nicht wissen kann, was wofür gut ist. Und ob das der Gang zum Arbeitsamt ist, ob das jetzt gerade Zeit mit meinen Kindern verbringen ist, ob das der Spaziergang ist, ob das ein Gespräch mit meinen Liebsten ist, ob das Fernsehgucken ist, das gucke ich gerade und was sich daraus jetzt ergibt, versuche ich abzugeben. Und wir werden immer, wenn wir nicht genug Geld haben, um die Miete zu bezahlen, kickt bei den allermeisten von uns, kickt der Reflex rein. Ist ja nicht so, dass wir dann nur noch rumliegen und nichts mehr machen, sondern so, oh, bevor ich hier rausfliege, mache ich jetzt lieber was. Und dann machst du was. Und dann tust du was dafür. Und die Idee, dass du aber erst ein gutes Leben hast, wenn du so erfolgreich bist wie Julia Roberts, keine Ahnung, woher dieser Vergleich jetzt herkam, dann
die Schauspielerin meinst du?
Ja, genau.
Okay, wo kommt die denn jetzt
her? Keine Ahnung, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich diesen Satz gesagt habe. Offen für Neues. Und auch der macht dich während du da sitzt. Du sitzt da, beziehst Bürgergeld und wie gesagt, dass den Menschen mehr geht, dass sie eine bessere Sicherung haben, das ist sowieso da. Aber wenn ich jetzt die Person wäre, würde ich trotzdem für mich hoffen, dass ich immer mal wieder schaffe, ganz im Moment zu sein. Ich kann dann immer noch mal überlegen, okay, wie geht das weiter? Was können wir noch anderes machen? Was habe ich für Ideen, was ich tun kann? Und dann gehe ich dafür. Aber während ich mein Abendessen esse, wird das Abendessen wahrscheinlich deutlich genussvoller, freudvoller sein, wenn ich einfach Abend esse. Und nicht beim Abendessen mich in Grübeln verliere und darüber nachdenke, oh Gott, was ist, wenn ich in einem Jahr nicht mehr die Miete bezahlen kann? Was ist, wenn es noch schlimmer kommt? Was ist, wenn die ganzen Ausländer hier reinkommen und uns das Geld wegnehmen und so? All die, das hat ja mit dem Abendessen nichts zu tun. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt plane ich, jetzt mache ich was, dann setze ich mich hin und dann plane ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich im besten Fall Fernsehen. Und wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt sind so viele Gedanken da, dann mache ich den Fernseher aus und sortiere diese Gedanken. Alles ganz präsent und habe wahrscheinlich ein viel schöneres Leben, als wenn ich immer alles so halb mache und vor allem die meiste Zeit drüber nachdenke, was hätte ich gestern anders machen müssen, da, was hätte ich da in dem Gespräch anderes sagen müssen, da hätte ich vielleicht den Job bekommen, dann wäre mein Leben vielleicht gut und wenn ich diesen Job hätte, dann ging es mir jetzt so viel besser. Weißt du nicht, ob es dir wirklich besser ging, wenn du diesen Job hättest? Es kann sein, dass dieser Job einfach gerade nicht für dich angesagt war. Du weißt nicht, wie es geworden wäre. Also bringt auch der Gedanke nichts, fuck, ich hätte diesen Job kriegen müssen, sondern nur die einzige Frage, die du stellen kannst, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Gucke ich, ob es noch einen anderen Job gibt? Und wenn es gerade keinen Job gibt, dann soll es offensichtlich keinen Job geben. Und wenn ich genug zu essen habe, meine Kinder genug zu essen haben, dann ist auch erstmal kein unmittelbarer Handlungsbedarf in diesem Moment. Und wenn ich das Gefühl habe, es wird knapp mit dem Essen, dann werde ich wahrscheinlich irgendwas tun. So, und deswegen glaube ich, dass in jeder Lebenslage die Gedanken hilfreich sein können. Die Formulierung ist eine andere. Ich würde da nicht sagen, ja, du hast doch schon alles und ist doch, reg dich mal nicht so auf, was für viele stimmt. Mein Buch kostet 32 Euro. Also die meisten Menschen, die das lesen, die das ausgeben können, ich meine, das kriegt man vielleicht auch mal geschenkt oder so, weil das so schön gemacht ist, ist extra so teuer, damit nur die reichen Leute das lesen können. Nee, weil es halt nachhaltig und schön hergestellt ist, kostet es halt 32 Euro.
Ja, total. Also das muss man immer mal wieder rausheben, diese Gestaltung von diesem Buch. Ich kann es hier noch mal kurz zeigen. Da sind ganz viele grafische, ganz tolle Elemente. Also da war auch ein Designer oder Designerin. Weißt du, wer es war, wer das gestaltet hat?
Katrin Schacke. Ja, die gleiche vom Unfog. Ja.
Kennt ihren Job, wirklich ganz hervorragende Arbeit. Geht mir auch als Designer, als Mediengestalter, als typografisch interessierter Mensch das Herz auf. Also auch dafür ist es gut zu kaufen.
Ja,
man muss noch nicht mal lesen, man braucht es nur durchzublättern, kann sich schon dran erfreuen.
Und dieser Teil meiner Arbeit richtet sich tendenziell schon eher an die Leute, die immer, wo es auch nie genug sein wird. So. Und das, glaube ich, sind ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und es ist, und ich will mit diesem Märchen aufräumen, dass erst wenn du mehr hast als alle anderen, dass es dir gut geht. Weil ich glaube, dass wirklich ein ganz, ganz großer Teil unserer Gesellschaft an diesem Glaubenssatz krankt und dass auch unsere gesamte Welt darunter krankt. Also dass auch unser Planet darunter ächzt an dieser Idee von immer weiter, immer schneller, immer höher. Weil wir auch als Gesellschaft so denken. Das ist ja dieses Grundprinzip von Wachstum, 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 Wachstum in der endlichen Welt. In einem endlichen Körper, mit einer endlichen Zeit. Und überhaupt die Grundidee, warum muss es eigentlich immer wachsen? So, dass ja auch mit Unfog Your Mind, es war unwahrscheinlich erfolgreich. Das kam aber auch zu einem ganz besonderen Zeitpunkt, kam während Corona. Die Leute haben viel gelesen, die Leute hingen viel online ab. Es war nicht unbedingt eine Inflation, die Leute haben überlegt, was mache ich jetzt in der Zeit. Es war super easy reading, nur so kleine Kapitelchen, so, also selbst Leute, die nie was lesen, können das gut so weglesen. Und wie genau wie du auch gesagt hast, ne, an Follow Your Dreams findest du eigentlich noch fast besser, finde ich auch. Das heißt aber nicht, dass ich das mehr verkaufen muss. Und das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Mhm. Nur in dieser Logik von, okay, zweites Buch, ja, das muss ja jetzt besser werden. Das muss ja mehr an mehr. Und dann sagen auch noch alle, also die sich auskennen, meine Lektoren sagen alle, boah, das Buch ist so gut, das wird, boah, so geil, das müssen wir auf jeden Fall pushen. Und das ist so wichtig, das Buch. Und da sind so coole Gedanken, so neue Gedanken drin. Und bisher, ich würde sagen, bisschen was muss noch passieren, dass es wirklich erfolgreicher wird noch als Unfog Your Mind. Muss es aber eigentlich auch gar nicht, weil also wenn Unfog so gut gelaufen wäre wie Unfollow, wäre das ein Riesenerfolg gewesen, weil Erstlingsbuch so was, oh, keine Ahnung wie viele, sind ja jetzt mehrere tausend Bücher verkauft, so was auch gar nicht so wahrscheinlich ist. Die sind in der zweiten Auflage nach einem Dreivierteljahr, das ist ein Riesenerfolg. Der Einzige, was es dann potenziell nicht zum Erfolg macht, ist, okay, es ist halt nicht in der fünften Auflage wie Unfog Your Mind. Es ist nicht so krass, verkauft sich nicht so krass viel wie Unfog Your Mind. Stand jetzt, kann sich auch jederzeit ändern. Aber und auch da durfte ich und meine Konditionierung, und das war so witzig, weil es genau um dieses Buch geht, auch beobachten von, okay, aber ich dachte, es verkauft sich jetzt krasser als Unfog Your Mind. Warum verkauft sich denn gerade nur genauso gut oder vielleicht sogar einen Tick schlechter? Hä? Ist doch ein besseres Buch, ist mein zweites Buch, die Leute kennen mich doch schon, das muss ich doch jetzt mehr verkaufen. Und das ist nur diese Idee von, es muss halt immer besser werden, muss es aber gar nicht. Wenn ich Freude daran hätte, dass so wie es jetzt ist, dann verkauft es sich genau richtig viel. So. Und ja, das ist, glaube ich, ganz tief in uns drin und deswegen finde ich es so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, immer wieder der Gedanke, der für mich extrem hilfreich ist und den ich gerne allen mitgeben möchte, in allen Situationen, wo wir hadern, in allen Situationen, wo wir enttäuscht sind, weil Dinge nicht so laufen, wie wir das gerne hätten, weil wo wir uns aufregen über Dinge im Außen, die wir vielleicht auch nur bedingt steuern können, sich immer wieder daran zu erinnern, ich habe keine Ahnung, wofür es gut ist. Ich weiß nicht, was die Alternative gewesen wäre. Deswegen bringt es auch nicht, das jetzt, weil es das eh so ist, wie es ist, schlecht zu reden und nach Gründen zu suchen, warum das alles fürchterlich ist. Sondern wenn ich überhaupt nach Gründen suche, eher nach Gründen suche, warum das alles fabelhaft ist, weil mich das nämlich in die Bewegung bringt. Aber ich muss eigentlich weder positiv noch negativ. Es ist so, wie es jetzt gerade ist. Und ich habe keine Ahnung, ob es anders besser wäre. Also mache ich doch einfach was mit dem, wie es jetzt ist und akzeptiere, dass da Enttäuschung ist, auch das darf so sein, wie es ist. Ich akzeptiere, dass da vielleicht auch nicht ganz, das war für mich ein krasses Learning, wo ich mal einen sehr erfolgreichen Vortrag gehalten habe und dann fast irritiert, das schreibe ich auch ein Buch drüber, oder frustriert war, dass da nicht noch mehr Freude ist. Ich dachte so, hä? Da muss doch jetzt ekstatische Freude sein. Du hast doch gerade mega abgerissen. Du musst doch, oder der nächste Tag, du musst doch jetzt immer noch glücklich sein. So letzte Woche, ne, mein Unfollow Your Dreams Vortrag bei Inspiration am See war wirklich außerordentlich toll auch für einen Vortrag für mich. Super Feedback bekommen. Ganz viele Leute im Netz gesagt haben, am nächsten Tag komplett egal. So, also nichts mehr ist davon da, von diesem Strohfeuer. Das ist jetzt schön, wenn ich da zurückdenke und denke, ach, das war echt cool und hat Spaß gemacht. Aber das ist jetzt nichts, wo meine Existenz irgendwie jetzt grundlegend anders ist. Und wenn ich dann mehr dann sich nicht zu verurteilen und zu sagen, oh, ich müsste doch jetzt glücklicher sein, sondern einfach zu sagen, ja, auch das ist gerade so, wie es ist und das ist vollkommen fein und was mache ich jetzt? So, und was, gehe ich raus, mache ich einen Spaziergang, lege ich mich hin, lege ich mich in die Sonne hier, 30 Grad oder verbuddel ich mich im Keller? Das sind die Fragen, die ich mir stellen kann, aber nicht, müsste ich nicht eigentlich noch glücklich sein oder was müsste jetzt anders sein? Und das finde ich
total wichtiger Take, auch gerade für unsere Szene, für Producer, für Leute, die was rausgeben und am Erfolg schnuppern. Also mir ging es ja so vor 3 Jahren, das war ja die gleiche Veranstaltung wie, und da waren wir beide auch schon gemeinsam gewesen, jetzt 3 Jahre später wieder. Und ich erinnere mich, dass ich vor 3 Jahren ja so ein 3-Tages-High hatte nach dieser Veranstaltung. Ich bin nachgerückt, ich bin eingesprungen für eine Speakerin, die ausgefallen war aus privaten Gründen. Ich habe erst, ich glaube, am Morgen erfahren, dass ich nachmittags auf der Bühne stehen soll, und zwar bei Fachpublikum, also wo viele Speaker-Agenturen waren und Leute, die aus diesem Business kommen, also die Nervosität hätte größer nicht sein können. Und wahrscheinlich aufgrund dessen war ich danach ja wie, also ich war ja 3 Tage lang mit Dopamin geflutet irgendwie, wie so ein HB-Männchen. Und darin liegt eine große Freude auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch ein riesiges Enttäuschungspotenzial, wenn wir ab diesem Punkt denken, so müsste es jetzt immer sein bei jedem Vortrag oder jeder Vortrag müsste jetzt noch größer und noch frenetischer und noch mehr Standing Ovations sein, damit dieses Gefühl wiederkommt. Da dann auch klar zu checken, ja, das war vielleicht einmal in meinem Leben so gewesen, vielleicht kommt es auch nochmal, vielleicht kommt es auch nie wieder und damit aber auch fein zu sein und dann trotzdem den Moment zu genießen und sagen, ja, ich habe alles gegeben, bin auch zufrieden mit meinem Vortrag, die Leute haben gutes Feedback gegeben, aber da kam kein Drei-Tages-High mehr, da kam eher eine Erschöpfung und Müdigkeit danach, weil schon auch da viel Energie reinfließt, das zu erkennen. Und das kann man ja wunderbar auch auf alle andere Lebensbereiche übertragen. Also wenn es jetzt darum geht, dass du vielleicht in eine Führungsposition gekommen bist oder wenn es darum geht, du hast eine neue Stelle bekommen oder du hast jetzt endlich eine Gehaltserhöhung, diese kurze Freude, und da sind wir wieder beim Feuer und bei den Funken, die fliegen, das geht vorüber, das brennt relativ schnell wieder ab und dann sind wir gefühlsmäßig wieder auf dem Level, als auf dem wir vorher waren. Und darum kann es halt nicht gehen. Das ist alles nice to have, das ist alles schön, aber es ist nicht der Sinn des Lebens, das kann man, glaube ich, festhalten.
Ja. Absolut. Und das ist mir neulich nochmal aufgefallen. Ich schreibe ja auch im letzten Kapitel über das Thema zu früh freuen. Freu dich zu früh. Und wann freuen wir uns eigentlich zu früh? Und wir freuen uns eigentlich vor allem immer dann zu früh, wenn wir uns über Dinge im Außen freuen. Ne? Also wir können uns nicht zu früh freuen über ein leckeres Eis oder über einen schönen Sonnenuntergang. So, das ist einfach, da kannst du dich nicht zu früh freuen, weil das ist einfach jetzt da. Auch beim
leckeren Eis. Ein leckeres Eis kannst du dich zu früh freuen, wenn die Möwe kommt und es dir aus der Hand rausfischt, bevor du den ersten Löffel reingesteckt hast.
Genau, ja, dann schon, aber beim Genuss, also der Genuss des du isst das Eis und der Genuss währenddessen, da kannst du dich nicht zu früh freuen. Wenn du es noch nicht gegessen hast, safe, weil dann ist es ja die Hochrechnung. Oh, ich freue mich, gleich kommt der Genuss. Kann dir voll zerstört werden.
Aber selbst dann ist es ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt, selbst dann ist es ja eine echte Freude. In dem Moment, bevor die Möwe kommt, die Freude ist ja da. Die Freude ist ja echt. Die kann dir ja auch eigentlich keiner mehr nehmen. Die nimmst du dir nur selbst über die Enttäuschung, dass jetzt einfach diese fucking Möwe kam und schneller war als du und dein Eisbällchen mitgenommen hat.
Ja. Und was ich aber noch zusätzlich neben den Gedanken, die ich im Buch äußere, was mir aufgefallen ist, dass dann halt auch diese ekstatische Freude bei einem Erfolg ist, glaube ich, neben bestimmt auch ein Teil unschuldiger Präsenz und einfach Freude am Sein, ist die durch Vergangenheit und Zukunft doppelt fälschlicherweise eingefärbt. Vergangenheit insofern, das hast du schon beschrieben, je höher das Leid war und je höher die Angst vorher, weil man denkt, oh fuck, so kurzfristig, oh Gott, je höher die Aufregung vorher, und das ist auch meine Erfahrung, desto höher die Freude danach. Das heißt, unabhängig davon, wie gut der Vortrag ist und unabhängig davon, wie gut das Feedback ist, die absolute Freude gibt es vor allem dann, wenn du vorher echt die Hosen voll hattest. Das heißt, das ist eigentlich nicht die Freude über den Erfolg, sondern nur die Freude über den nachgelassenen Schmerz. Die Freude, dass es doch nicht so schlimm gekommen ist, wie man befürchtet hatte. Also quasi eigentlich ein Abfall von vorherigem Druck und Stress. Ne, also es ist eigentlich so ein Druckabfall eher, als wirklich die reine Freude am Erfolg, weil sonst wäre die ja immer gleich hoch, aber die ist dann besonders hoch, wenn du vorher echt gelitten hast. Das heißt, dieser Teil spielt mit rein. Und der andere Teil ist ein sich zu früh freuen in diesem Moment, weil du dich nämlich nicht freust darüber, dass jemand da gerade was Nettes sagt, sondern du machst schon Hochrechnungen, also mit du meine ich jetzt nicht dich spezifisch, sondern jeder, inklusive mir, der das macht, Hochrechnung, was das jetzt für dein Leben bedeutet. Das heißt, du freust dich in diesem Moment, und das hast du ja auch beim letzten Mal auch, insofern ist es doch du, oder korrigiere mich, wenn ich falsch bin, so, wenn man dann in so einem Setting Vortrag hätte denken, geil, hier waren so viele Leute, ich habe das Ding so abgerissen, jetzt kommen die Vortragsanfragen nur so rein. Ab jetzt wird das Leben nie mehr das Gleiche sein.
Schlägt mir um die Ohren.
Ich weiß, du machst schon, du sagst alle Termine ab, weil du denkst, ich muss ja für die ganzen Folgeaufträge, du kündigst deinen Job, denkst, jetzt geht's ab. Und das heißt, ein Teil der Freude in diesem Moment ist auch eine Hochrechnung in die Zukunft, was du denkst, was das jetzt bedeutet. Wenn du die Olympiamedaille hast, denkst du, jetzt wird mein Leben nie mehr so sein, wie es ist. Und du freust dich schon auf das Leben, was gar nicht da ist jetzt, so, aber einfach was nur deine Hochrechnung ist. Und deswegen kann dann die Enttäuschung auch wieder so hoch sein, wenn du dann 2 Wochen später zu Hause bist und denkst, ja, eigentlich alles wie vorher, was ist das denn? Komisch. Ich dachte doch, es wäre alles anders. Telefon
klingelt gar nicht.
Ja, genau. Ja.
Und darüber hinaus, darf ich das gerade einwerfen? Nehmen wir mal an, es wäre so wie in der Hochrechnung und jetzt kämen auf einmal ganz viele Anfragen und dann lebe ich für ein paar Wochen dieses Leben und dann stelle ich fest, fuck, 3 Vorträge in der Woche, 4 Vorträge in der Woche, 5 Vorträge in der Woche, das ist mir viel zu viel, weil ich nur noch im Zug sitze, weil ich nur noch in Hotels übernachte, weil ich meine Partnerin nicht mehr sehen kann, weil ich meine Freunde nicht mehr sehen kann, weil ich keine schönen Spieleabende mehr habe, weil ich mich nicht mehr um meine Vögel kümmern kann, weil ich überhaupt keine Ruhe mehr habe, mich mal in eine Hängematte zu legen und ein gutes Buch zu lesen. Mein Leben war vorher viel geiler.
Ja, genau.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Genau, also es kann in beide Richtungen einfach komplett schief gehen. Oder du hast vielleicht noch Zeit für die Spieleabende und du hast noch Zeit, aber dadurch, dass du schon mit einem Gedanken wieder beim nächsten Vortrag bist und weißt, oh, übermorgen geht's schon wieder los, bist du gar nicht richtig da und die Qualität der Dinge, die dir eigentlich immer so viel Freude geben, wird eine andere, weil ich kann auch gar nicht einschätzen, was das mit dir macht, wenn du 3-mal die Woche auf immer größeren Bühnen stehst und selbst nur 1-mal die Woche, also 50-mal im Jahr, und dann ab und zu mal 2-mal, ab und zu vielleicht auch nicht. Was, das hat einen Einfluss auf dein Privatleben, weil du bist ja gewohnt, du hast mit hunderten Leuten zu tun, jede Woche, die alle mit dir umgehen wie der Mensch auf der Bühne. Das heißt, die sehr respektvoll sind, die unbedingt wissen wollen, die nur dir Fragen stellen, die sich freuen, einen Moment mit dir zu verbringen. Und auf einmal bist du zu Hause, hängst mit deinen Freunden ab und die behandeln dich einfach wie einen normalen Menschen, obwohl du schon halb diesen Gottkomplex hast. Das ist wahnsinnig irritierend und anstrengend. Denkst, hä? Ich rede doch jetzt. Warum muss ich denn jetzt auf einmal zuhören? Oder was ist denn jetzt hier los? So frech ist man aber doch gar nicht mit mir eigentlich. Also das heißt, da mit dieser veränderten Realität umzugehen, wenn du so viel auf der Bühne bist und so krass umjubelt wirst und nur von Menschen umgeben bist, die dich für den Allergrößten halten, das wird immer mit einem Effekt auf dein Sozialleben einhergehen. Und das darfst du dir dann einfach bewusst werden. Ich gehe davon aus, wenn einer von uns beiden mal in diesen Weg geht, dass wir das auch hinbekommen, ja, das dann damit umzugehen. Aber
wir wissen kann ich nicht. Aber wir haben ja auch einen riesen Vorsprung im Sinne von, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen und sehr auf Achtsamkeit im Moment sein. Und glaube ich, wir beide sind auch in der Lage, Feedback vom jeweils anderen gut zu akzeptieren und auch von unseren Partnerinnen gut zu akzeptieren. Also ich würde sagen, wir gehen da gut vorbereitet rein, wenn es denn mal so weit käme. Aber eine Garantie ist es am Ende nicht. Und wer sich mit all diesen Konzepten gar nicht beschäftigt und dann von 0 auf 100 im krassen Scheinwerferlicht ist, das muss dir so krass den Boden unter den Füßen wegziehen. Ja. Du kannst ja dann nur froh sein, wenn du echt ein funktionierendes Team um dich rum hast, was dich so ein bisschen auf der Erde hält. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich kann es mir auch nur vorstellen. Ich
weiß genau. Und dann sind halt noch ganz viele Effekte auf dein Leben, die wir gar nicht absehen können, die du vielleicht auch gar nicht so wegatmen kannst. Also wo du dann vielleicht dich doch verhebst und dann zu viele Sachen annimmst und auf einmal bist du in Verpflichtungen drin, vielleicht auch finanzieller Natur. Und da sind so viele Sachen, die da passieren können, wo du einfach nicht weißt, ob das wirklich am Ende dann geiler wäre als das, was du jetzt gerade machst.
Und dann baust du ein großes Business auf, stellst Leute ein. Dann kommt Corona, die komplette Eventbranche geht von 100 auf 0. Du hast deine Festangestellten.
Alle Leute mit Team haben so geschwitzt. Für mich war Corona so eine, für mich als Geschäftsmann war das so eine entspannte Zeit. Also ich habe das richtig positiv in Erinnerung. Wenn ich auch nur im Ansatz ein Tobi Beck oder ein René Bourbonus gewesen wäre in dieser Zeit, mit 5, 10, 15, 20 Leuten, die für mich arbeiten, die alle nur davon leben, dass ich regelmäßig auf der Bühne stehe, Gott, oh Gott, oh Gott, da hätte ich aber bei aller Arbeit, inneren Arbeit, die ich in meinem Leben gemacht habe, da wäre ich aber sowas von ins Schwitzen gekommen, das kann ich dir sagen.
Und natürlich heißt es nicht, dass das nicht auch ein schönes Modell ist, aber es kommt halt. It all comes with a price am Ende des Tages. Oder with a cost, sagt man, glaube ich. Ne?
It comes with a price, doch. Oder comes with cost. Oh, geht beides, glaube ich, egal.
Auf jeden Fall war das wieder mal, mein lieber Leander, ein wunderschöner Austausch. Hast du am Ende noch so ein Zitat, was dir auf der Seele liegt, was du gerne noch zerpflücken möchtest?
Ich habe jetzt gerade, aber das müsste man eigentlich, ich hatte jetzt gerade eins der letzten. Ja gut, ich wollte halt das vorletzte Gedicht, aber das muss man eigentlich lesen. Also das müsst ihr auf der vorletzten Seite lesen. Sonst muss ich das Wortspiel erklären, das kommt immer doof. Vielleicht ende ich einfach auch mit den letzten Zeilen, weil da finde ich noch, auch was zum Selbstwert mit drin ist, finde ich ganz schön. Und zwar ende ich mit diesem 6-zeiligen Gedicht: Freu dich zu früh, Tu dir selbst den Gefallen, fang jetzt damit an, dir selbst zu gefallen. In der Zukunft liegt nichts, was du jetzt noch nicht hast. Wenn du das wirklich begreifst, hast du alles geschafft.
Herzlichen Dank für deine Zeit und für den wunderbaren Austausch, lieber Leander. Und ich hoffe, dass diese Folge viel gehört wird und hilfreich ist für die Hörerinnen und Hörer der Heldenstunde. Vielen lieben Dank.
Dankeschön für die Einladung nochmal hierher.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut.